Ja, hi, was geht? Alles klar bei euch, na? Na?
Ja, alles gut, super, klasse. Schön, dass ihr wieder dabei seid,
Dass ihr wieder
willkommen.
eingeschaltet habt, ganz fleißig, und dass ihr uns immer noch zuhört. Dankeschön. Weil, nämlich, in der letzten Folge wollten wir eigentlich darüber reden, um das Thema Auswandern, aber wir haben dieses Thema einfach nicht angefangen. So, es war noch so, wir reden gleich noch darüber und dann einfach, nee. Deswegen
Ja.
dachten wir, wir reden jetzt in dieser Folge weiter. Nachmittagsjause.
Der Podcast mit Ankat.
Genau, also, wir starten einfach direkt mal ins Geschehen. Und zwar haben wir bei der letzten Folge so ein bisschen angeschnitten, dass wir über das Thema Auswandern, was?
Muss gerade so lachen, weil kurz bevor wir diese Folge aufgenommen haben, ist immer irgendwas mit unserem Mikro. Und jetzt gerade ist einfach dieses, wie nennt man das denn,
So ein
diesen
Spuckschutz, keine Ahnung.
Spuckschutz gerade von diesem Mikro ist einfach abgebrochen bei Kat. Deswegen, es
Tja.
kann sein, dass sie sich ein bisschen anders anhört als ich.
Es wundert mich auch einfach nicht mehr. Also die Technik, wirklich, Leute, wie oft sagen wir das immer? Die Technik macht nicht mit. Und ich frage mich immer so, ist das irgendwie irgendeine bestimmte Aura oder so,
Ist
die
es
hier
nur
im
bei
Raum ist?
uns? Ich weiß es nicht.
Einfach abgebrochen und ich habe nicht mal was gemacht. Also es ist nicht runtergefallen oder irgendwas, sondern ich wollte gerade einfach loslegen. Auf einmal bricht das Teil ab und ich war so, danke. Habe ich
Schön.
so viel Kraft in meinen Fingern?
Ja, ich frage mich, die letzten Folgen hast du immer dein Mikro an dem Spur, also an dieser Halterung festgehalten, oder?
Anscheinend, aber ich habe echt viel Kraft. Da muss ich echt dazu sagen, ich muss mich mal wieder selbst loben. In den letzten Tagen ist mir wieder aufgefallen, ich habe echt viel Kraft. Von einfach genetisch, glaube ich, oder
Warum
so.
loben?
Weil, ja,
Dass du
weil,
Dinge kaputt machst, weil du so viel
nee,
Kraft
außer
hast.
das jetzt, aber wir waren ja in Berlin jetzt bei Yannick und der ist jetzt vor kurzem umgezogen und er meinte, ja, perfekt, dass ihr kommt, weil ihr müsst mir noch bei manchen Sachen helfen. Und zwar war das quasi, er hatte drei Teppiche, die er verlegen wollte. Also die Möbel sind alle schon da, nur die Teppiche musste er noch auslegen und dabei muss man halt Möbel hochheben. Und ich war dann so, ich habe schon, keine Ahnung, unterbewusst, weil ich es einfach nicht anders kenne, habe ich die Rollenverteilung schon gemacht. Ich habe gesagt, ich hebe, du rollst den Teppich aus, also zu Yannick.
Ja.
Und er war so, okay. Hat es einfach so hingenommen, aber weil ich es einfach auch nicht anders kenne. Und dann, ja, habe ich dann die Couch hochgehoben und es war voll oft so, also eigentlich bei allen Möbelstücken, die sahen schwerer aus, als sie dann waren. Aber dann denke ich mir so,
Die sind
liegt's an
voll leicht.
mir?
Ja,
Die waren so
nee, die waren
leicht.
schon leicht.
Weißt du, dass du schon denkst, wenn du schon so ansetzt, so, weil du denkst, es wird jetzt schwer und dann hebst du es hoch, dann fällt es, also fällt es dir so plötzlich aus der Hand, so, weil es so leicht ist auf einmal. Oder auch das Bett.
Aber ich finde, voll oft bei Möbel anpacken kommt es gar nicht so krass darauf an, wie viel es wiegt, sondern wie gut man es halten kann.
Ja.
Weil wenn du zum Beispiel ein Möbelstück hast, wo du keine, wo du nicht weißt, wie du es an so festhalten musst, also so der Griff ist voll wichtig, finde ich.
Ja, aber ich finde auch die Technik, wie man es hebt. Weil auch
Ja.
bei, ich
Aber
würde
es gibt aber
jetzt.
einfach so Möbelstücke, die sind so rutschig. Also
Ja.
du hast keine, boah, ich weiß
Kein
jetzt kein
Grip.
Beispiel, aber es gibt teilweise so Kommoden, die sind so glatt und du hast aber keine Rille oder
Ja.
keine, du kannst es nicht an einem Bein festhalten oder so.
Ja.
So, das ist so, ja, schwierig dann irgendwie zu tragen.
Ich merke zum Beispiel, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich viel, so stärker bin als Leo, aber voll oft, wenn wir halt so Möbel tragen, dann struggelt er immer. Aber ich glaube, weil ich einfach eine bessere Grifftechnik habe oder meine Finger, ich weiß auch nicht, meine Finger
Sind
sind
stärker.
wie so Froschhände, weißt du, die kleben überall. Oder wie diese
Ja.
Gecko-Hände. Die können einfach so, da klebt es einfach dran.
Ja.
Ja, und deswegen ist es dann voll oft so, dass wir, also auch voll oft, wenn wir alleine sind, also was wir da an Möbel teilweise immer verschieben und anpacken, ist eigentlich schon krass. Also das ist so, es geht, wenn man es nur will.
Ja, in meinem Kopf ist auch so, ich kann alles tragen. Also ich glaube, es kam bisher noch nie vor, dass ich dachte, oh, das schaffe ich nicht.
Nee.
Ich muss warten, also, bis Juli heimkommt.
Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Also weißt du, also ich habe nie gedacht, ich muss jetzt warten, bis Leo heimkommt. Und entweder, also ich habe es in den meisten Fällen, habe ich es immer geschafft, oder ich frag dich. Weil du bist noch die nächste Person, die so zeitnah wie möglich da ist. Weil bis Leo von der Arbeit nach Hause kommt, habe ich es schon lange gemacht.
Ja.
Habe ich es irgendwie geschafft. Aber selbst wenn mir meine Katzen helfen müssen.
Aber am schlimmsten ist es, wenn man mit jemandem Möbel anpackt und du merkst, die andere Person packt es nicht.
Ja.
Kennst du das Gefühl? Oh, dann ist es so, fuck, ich glaube, die bricht gleich zusammen.
Ja, aber dann ist es aber auch so Technik. Also voll oft, dass man dann sagt, wenn man zum Beispiel Treppe runtergeht, dann denke ich so,
stopp, wo bist du, oben oder unten?
Unten.
Safe, unten. Ich bin auch immer unten.
Ich bin der, wo das Gewicht quasi drauf fällt.
Genau.
Dass der andere nur noch heben muss.
Genau, weil die Technik beim Treppen, also Möbel, die Treppen hochkriegen, ist eigentlich nur, der unten steht, muss das Gewicht aushalten und nach oben drücken und die andere Person muss einfach nur nach hinten laufen eigentlich.
Also muss aber
und
festhalten.
Und das Möbelstück festhalten. Genau.
Weil es auch tricky.
Weil man rückwärts laufen muss. Also ich finde tatsächlich die Aufgabe, oben zu stehen, viel schwieriger als unten.
Ja, finde ich auch. Weil ich habe das auch mal andersrum gemacht, weil du musst halt das Möbelstück so festhalten, dass der unten ist und die Schritte vorausgeht, da musst du es ja ausgleichen. Also du musst dann mitmachen, weil wenn der zu schnell ist, dann kann dir das Möbelstück halt runterrutschen. Und das ist eigentlich schlimmer.
Deswegen, oben stehen ist eigentlich schwieriger als unten. Ja. Aber ich sag auch immer, ich stehe lieber unten, weil ich kann das Gewicht ab.
Aber warum hast du jetzt gerade gelacht?
Weil es eine Situation gab, wo Kat und ich eine Waschmaschine die Treppen hochgetragen haben. Ach, und ich war oben.
Ach so.
Ich war ja oben. Du warst unten, weil du gesagt hast, es wegen dem Gewicht. Aber oben ist es viel schwieriger.
Ja, weil es war voll schwer
es ist
zu
schwierig, dieses
greifen.
Genau, weil du hast keinen Griff. Und dann ist ja diese Waschmaschine, glaube ich, wirklich so aufgefallen. Oder
nein,
so.
Nein.
Du bist noch nie was runtergefallen.
Nee.
Nicht?
Nee.
Haben wir das trotzdem geschafft?
Nee, weißt du, guck mal. Ich weiß auch ganz genau, es gab mal eine Situation. Nee, also wir haben es geschafft auf jeden Fall.
Aber Waschmaschinen sind so schlimm zu tragen.
Nee. Wir hatten mal eine Situation. Da sind wir nach Marburg gefahren zu unseren Geschwistern, weil die umgezogen sind. Und die haben, also vor allem haben die unsere Hilfe gebraucht, weil die mussten eine Waschmaschine tragen und unsere Geschwister konnten es nicht tragen und auch die Stiefmutter nicht. Also ja, mussten die uns tragen. Und nur der Freund von unserer Stiefmam, keine Ahnung, von ihrer Mom halt, war doch, so ist nicht unsere Stiefmutter, aber so, ihr checkt. Genau, und dann kamen wir an, da habt ihr uns auch zum ersten Mal gesehen, live. Und der war so voll in seinem Männerstolz gekränkt.
Der dachte sich so, was?
Weil das, vor allem war das halt auch noch so ein Kroate. Und der war so, oh Gott, wollen mir jetzt die zwei Tussis da, also helfen? Und wir, Anna und ich direkt so,
man muss sagen, so, wir kamen so mit Wimpern-Extensions und langen Nägel, Gelnägeln.
Ja, genau, es war noch
und
die Zeit.
Und da dachte ich so, okay, das sind so richtige so Tussis, so sahen wir wirklich aus.
Und wir sind reingelaufen und haben gesagt, also wir machen das ja, wir haben das ja schon 10.000 Mal gemacht, so einen Umzug. So, Anna, du packst jetzt die Waschmaschine und ich pack die andere Seite und so. Und wir haben das hochgehoben und waren so, so voll leicht, was wollt ihr eigentlich? Und dann war der ja so, nee, ich nehme das jetzt, weil der ist ja der Mann. Und dann hat er das hochgehoben.
Der hat so gestruggelt.
Mit mir. Der hat so gestruggelt. Der hat so gezittert. Ich meine, man muss auch, das war so ein, keine Ahnung, 50-Jähriger so, der jetzt nicht obviously irgendwie pumpen geht. Also das macht er jetzt auch nicht
aber
so oft.
Aber nee, ich finde, das hat gar nichts zu bedeuten übrigens.
Naja, aber
es gibt ja viele in unserem Freundeskreis, die regelmäßig trainieren, die können trotzdem keine Möbel schleppen. Das geht voll, also es geht
auf die Technik an.
Kommt voll auf die Technik an und die Grundgriffkraft, glaube ich, ist voll wichtig, weil ich, wenn ich ein Möbelstück halte, dann muss ich das ja nicht, muss ich ja nicht wirklich anspannen in dem Sinne. Also das ist ja nicht so, dass ich das hoch und runter pumpe, sondern ich halte einfach, also ich vertraue auf meine Gelenke, auf meine Knochen, dass die das aushalten.
Ja.
Also letztendlich ist es nichts anderes.
Ja.
Also die Griffkraft in den Fingern ist das Wichtigste eigentlich bei Möbeln.
Eigentlich schon, ja. Und der war so komplett gekränkt in seinem Stolz, hat man auch richtig gemerkt. Also der war dann auch am Ende, also als wir dann halt mit der Waschmaschine, als wir die dann halt runtergebracht haben, war er so, schon so ein bisschen so krass. Ihr seid krass.
Ja,
so, aber die meisten, der wollte nicht so richtig sich eingestehen.
Ich würde sagen, halt die meisten Männer oder in den meisten Familien, würde ich sagen, wächst man so auf, dass der Mann diese körperlichen, handwerklichen Sachen macht. Oder?
Ja.
Oder ist das jetzt wieder, also ich meine, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber in unserem Fall zum Beispiel war es eine Ausnahme. Unsere Mom hat immer eigentlich alles gemacht und generell, wir sind nicht in diesem typischen, in der typischen Familie aufgewachsen, wo zum Beispiel der Mann arbeiten gegangen ist und die Frau auf die Kinder aufgepasst hat. Nee. Also es gibt ja diese traditionellen Rollenbilder sozusagen, damit sind wir einfach nie aufgewachsen, deswegen nee. Kennen wir dieses nicht, dass, also für uns ist es zum Beispiel nicht normal, dass der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt.
Also wir sind eigentlich damit aufgewachsen, dass wir keinen Verlass auf die Männer haben. Eigentlich, um es eigentlich hart auszudrücken.
Ja, aber ich glaube, guck mal, das ist auch ein Punkt, ich glaube, viele Sachen in unserer Kindheit, die, also viele Sachen verschwimmen auch so ein bisschen. Und in unserem Fall war es ja eigentlich, also eine Sache, wo ich mich eigentlich in unserer Kindheit richtig klar erinnern kann, ist, dass unsere Mom immer arbeiten war. Also, ja. Dass sie immer arbeiten gegangen ist, war für uns schon immer normal. Also auch, als wir nach Deutschland gezogen sind, also als wir auf die Philippinen waren und auch in Deutschland waren, unsere Mom war immer die arbeitet. Unser Vater war immer der zu Hause war, eigentlich. Aber ja. In meinem Kopf
war der auch nicht da.
Hat er nicht auf uns aufgepasst.
Er hat ja auch nicht aufgepasst.
Ja, also er war aber da. Er war obviously immer zu Hause.
Aber er war halt unten
im Keller.
Aber er
hat nicht
Keller.
Aktiv, genau, er hat aber nicht aktiv irgendwie
mit uns gespielt.
Mit uns
oder
gespielt
so.
Oder so, sondern er. Und ich kann mich irgendwie nur an so wirklich seltenen Momenten erinnern, wo er was für uns gekocht hat. Weil
ja,
ich glaube,
es gab einmal diese Spaghetti Bolognese.
Genau, die war aber lecker.
Die war sehr lecker. Und es war voll so mindblowing, weil er hat die Spaghetti dann auch mit einer Schere geschnitten, dass wir sie mit der Löffel einfach essen können. Und es war so, oh, krass.
So jeder Italiener da draußen denkt sich jetzt, oh mein Gott, das
ein
geht
Stich
gar nicht.
Ins Herz. Aber weißt du, so als Kind war das so, oh mein Gott, wie geil.
Das ist auch so, als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass jemand eine Pizza mit einer Schere schneidet, war ich so, schlau. Oh mein Gott, weißt du, so, wie bin ich nie auf diese Idee gekommen?
Ja.
Und bei unseren, also in unseren Familien war das echt immer so, dass der Vater zu Hause war.
Ganz
bei uns
kurz,
war das normal.
Ja, und was war das zweite Gericht, was er gekocht hat, an was du dich erinnern kannst?
Boah, da muss ich richtig gut überlegen. Bestimmt, also, wenn du sagst, dann fällt's, also dann denke ich so, ja.
Also, es war kein Gericht an sich, was er gekocht hat, sondern er hat damals saure Gurken gemacht. Weißt du das noch?
Oh mein Gott, ja.
Und das war für mich auch so mindblown, weil ich liebe saure Gurken, aber ich,
also er hat die saure Gurken selber eingelegt, das
genau.
Meinst du?
Genau, ja. Also er hat selber diese, also diesen ein, also diese, es gibt diese Einmachdose oder diese Einlegedose. Mhm. So, wenn du an eine Einmachdose denkst, dann ist es diese Art von Einmach. Das ist so grau oder mit so Blumen drauf. So eine, keine Ahnung, bestimmte Art von Form von Einmachdosen, wo so.
Hä?
Oh. Ich zeig dir nachher ein Bild.
Okay, ich bin
und
drauf
wir
verwirrt.
Blenden also dann im Video mal das Bild ein, was ich meine. Aber auf jeden Fall, in so einer Dose hat er Gurken eingelegt und ich fand es so krass, weil. Weiß auch nicht. Das war so random auch. Weißt du, da ist ein Mann, der steht nie in der Küche. Und auf einmal macht der saure Gurken so. Mhm. Und unsere Mom denkt sich so, danke. Jetzt will ich was anderes kochen können noch. Was
ja,
die Kinder vielleicht essen können.
Genau, wir waren aber eigentlich schon immer so wurden eigentlich so erzogen, dass wir sehr, sehr früh selbstständig sein mussten. Also es gab jetzt nicht immer dieses, also wirklich dieses typische Familienbild, das quasi die Mutter gekocht hat, auf uns aufgepasst hat und der Vater arbeiten gegangen ist und nie zu Hause war, weil das ist zum Beispiel bei Juli so.
Mhm.
Wir hatten auch mal kurz dieses Gespräch und für ihn ist es halt voll normal, dass die Mutter zu Hause ist bei den Kindern. Mhm. Für ihn ist es einfach, also seine Mom war quasi immer da und hat auch Mittagessen immer gekocht und so weiter. Für ihn war das normal, wenn er von der Schule kam.
Mhm.
Da war seine Mom da.
Aber glaubst du, dass dieses diese Art von Rollenbild, was er in seinem Kopf hat, dass es manchmal zum Konflikt kommt? Weil ich meine, obviously bist du jetzt, du bist schon eine Stay-at-home-Mom, aber
ja,
du bist aber keine Full-time-Stay-at-home-Mom.
Genau, das ich würde schon sagen, dass es manchmal zum Konflikt kommt, weil bei ihm ist es eher dieses Bild, was er dann von sich selber hat. Also weil er dieses typische Rollenbild kennt, dass die Mutter zu Hause bleibt und der Vater arbeiten geht, findet er es ja bei sich voll krass, dass er dieses Bild nicht zu 100% erfüllt, sondern dass er auch der das Elternteil ist, was zu Hause bleibt, wenn es um die Kinder geht oder wie auch immer.
Ja.
Also bei uns ist es ja schon so, dass es auch nicht dieses typische Rollenbild ist, sondern ich würde sagen 60-40.
Ich glaube, bei uns war es auch nochmal ein Unterschied, weil, also bei uns, also in, so die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, war ja auch nochmal ein Unterschied, weil unser Vater, also dieses Vater- und Mutter-Prinzip, das kannten wir, bis wir 7 waren, weißt du, und danach war Vater einfach weg.
Ja, ja, ja.
Danach einfach so weg. Und ja, dann gab es nur noch Mom, die gearbeitet hat und das an und dann mussten wir unser, also auf uns selber aufpassen.
Ja,
das
ja.
Es war dann so, ja, gut, müssen wir jetzt mal selber hier in den Haushalt schmeißen. Und es gab so oft Momente, wo wir fast das Haus abgefackelt haben, wo wir gekocht haben. Ich weiß noch, ich weiß nicht, was ich da geschnitten habe, irgendein Gemüse. Und ich habe mir in den Finger geschnitten. Und es hat so krass geblutet.
Das war eine Karotte.
Eine Karotte. Und es hat so krass geblutet. Aber ich wollte, eigentlich schon krass, ich wollte meinen Eltern nicht sagen, dass ich mich gerade verletzt habe. Und dann bin ich rausgegangen, war ich noch in die Dunkelheit und habe bei unserem Wasserbrunnen draußen im Garten, auch random, warum bin ich hier einfach ins Waschbecken, habe ich da, ich glaube, weil ich nicht wollte, dass meine Eltern oder dass unser Vater war eigentlich nur zu Hause, das seht und bin da eigentlich fast halber verblutet. Ich habe die Narbe eigentlich immer noch, aber ich habe mich irgendwie versucht, selbst zu verarzten, aber es ging. Es ist zum Glück gut ausgegangen, obviously, weil ihr mich gerade hört.
Ja.
Aber ich finde es immer so interessant.
Also man hat halt voll krasses Vertrauen irgendwie auch in die Kinder. Also wir haben ja auch so ein bisschen mit unseren Freunden auch mal über dieses Thema gesprochen. So ab wann ist man als Kind alleine zu Hause oder ab wann würdet ihr eure Kinder alleine zu Hause lassen? Und in unserem Fall oder in jedem unserer Fälle war das eigentlich so, schon ab der Grundschule war man mal alleine zu Hause.
Ja, also wir sind ja der Meinung, also die erst, als uns jemand diese Frage gestellt hat, waren wir so, ja, ab 6, oder? Ist doch normal. Und dann alle anderen waren so, nee, also ich war erst alleine, als ich 12 oder 13 war. Ich denke mir so, krass, da hatte ich schon mein erstes Mal.
Okay. So krass direkt.
Ja, weißt du, aber das ist schon krass. Also wenn man es aber so vergleicht, also ich würde auch sagen, ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr früh mein erstes Mal, aber ich hatte mit 14 mein erstes Mal. Aber
Trotzdem früh.
Ich finde es eigentlich, wenn ich mir jetzt 14-Jährige anschaue, voll früh, voll jung. Spiel noch mit Barbies.
Ja, ja, ich denke auch, dass aber der Trend vor allem eher so Richtung also älter geht, weil früher war das, glaube ich, eher schon mehr so ein Ding. Oder vielleicht war es auch so ein Dorfding, I don't know.
Aber ich glaube einfach, weil wir so aufgewachsen sind, wie wir alle aufgewachsen sind, haben wir uns halt mit 14 schon
erwachsen gefühlt.
Oder älter gefühlt, glaube ich, als vielleicht halt andere Kinder jetzt in unserem Alter, die damals halt ein bisschen behüteter aufgewachsen sind.
Ja, aber so, ich würde sagen, mit 6 kann man schon auch eigentlich entspannt für eine Stunde mal oder so zu Hause bleiben, wenn man jetzt zum Beispiel einkaufen geht oder so. Ich finde, mit 6 oder 7 ist man schon, finde ich, so weit, dass man, also ich würde das, oder? Ich finde, mit 6 und 7 ist man schon so.
Wenn ich jetzt mit Eliana vergleiche, also ich finde, mit 6 hätte man sich auch schon locker zu Hause, also alleine für eine Stunde kurz alleine lassen können, während man kurz einkaufen geht, so.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich muss auch sagen, es kommt ja auch auf das Kind an, aber jetzt in Elianas Fall dachte ich mir so, ja, geht schon klar. Aber ich meine, sie selber wollte nicht alleine sein, ist ja noch was anderes.
Ja, in unserem Fall war es ja natürlich auch so, dass wir halt immer zu zweit waren. Also ich denke, wenn man halt als Geschwister dann alleine zu Hause, also man ist ja dann nicht alleine, aber dann halt zu Hause bleibt als Kind, dann ist es, glaube ich, vom Gefühl her nochmal entspannter. Aber ja, ich habe auch, also jetzt im Moment, also mittlerweile denke ich mir so, krass, es ist gar nicht mehr normal, dass Kinder halt in dem Alter auch mal alleine zu Hause sind.
Ja, und ehrlich gesagt, nur weil ich jetzt so früh alleine zu Hause war, könnte ich mir bei Lorena das gar nicht vorstellen. Also
es wäre auch nicht notwendig.
Es wäre nicht notwendig, genau. Also ich würde sie halt auch überall mitnehmen.
Genau, in unserem Fall war es notwendig.
Ja, genau.
Also in unserem Fall war es schon so, dass unsere Mama musste halt arbeiten. Was willst du machen?
Ja, und wenn wir dann aber Angst hatten zu Hause, weil wir natürlich auch in einem Geisterhaus gelebt haben, falls ihr diese Geschichte mal hören wollt, das sind einer unserer allerersten Nachmittagsjausen-Folgen.
Podcast-Folge, ja.
Ja, und das heißt, glaube ich, Geisterhaus oder sowas. Guckt auf jeden Fall mal. Irgendwas mit Geist, dann seht ihr die Folge und dann könnt ihr da gerne mal reinhören, weil unser Haus war nämlich
haunted.
Ja, war gruselig einfach. Und deswegen gab es auch oft Momente, wo wir dann einfach aus dem Haus geflüchtet sind, weil wir da halt voll viele Geister gesehen haben und sind 20 Kilometer zum Fischmarkt gelaufen. Ich schwöre, das waren 20 Kilometer. Wenn ich es mir heutzutage als Erwachsener auch nochmal diese Strecke ansehe, das war weit.
Sehr weit.
Was wir da alles alleine mit 6 und 7. Also wir sind einfach alleine gelaufen.
Ja, aber im Endeffekt auf den Philippinen ist es nicht krass, weil auf den Philippinen chillen die Kinder einfach so oft alleine irgendwo auf der Straße.
Aber ich dachte mir auch
das
so.
Das ist wirklich dort nichts Besonderes, dass man ein Kind alleine auf der Straße sieht.
Eigentlich müssen
weil
wir auch
mal. Weil in Deutschland würde schon jede Alarmglocke läuten. Also bei mir war das ja schon mal so, dass ich, dass wir so eine Bundesstraße gefahren sind. Und
die zwei Jungs da.
Genau, da haben wir dann so zwei Jungs am Straßenrand laufen sehen und das war ja, da war jetzt kein Gehweg, das war halt wirklich so eine Schnellstraße. Was war? Wir creepigen Menschen halten natürlich an.
Na, Kinder, und fragen, was macht ihr denn hier im Wald?
Ja, es war wirklich mitten im Wald und wir so, ja, was macht ihr hier? Warum lauft ihr hier alleine so? Und dann haben die, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, die haben gar nicht mal richtig geantwortet. Also wir mussten die wirklich mehrmals auffordern.
Du hast
noch
gesehen, einer war verletzt.
Genau, der eine hatte eine Platzwunde am Kopf.
Ja, genau.
Und der andere hatte eine nasse Hose.
Ja.
Wir waren so, okay, sollten wir denen vielleicht helfen? Und dann, sind wir angehalten. Und ich weiß, es ist immer so voll schwierig. Ich finde, es voll das schwierige Thema, weil man bringt ja Kindern bei, nicht in fremde Autos zu steigen und auch nicht, mit Fremden zu sprechen. In dem Fall denke ich mir, aber es ist eine Notfallsituation irgendwie. Also sorry, ich muss halt jetzt auch, also es gibt auch noch gute Menschen auf dieser Welt, die einfach nur helfen wollen, wie in unserem Fall. Und da haben wir dann die gefragt, ob wir die halt heimfahren können oder irgendwo hinbringen können. Und dann sind die tatsächlich auch bei uns dann ins Auto eingestiegen und wir haben die dann zu ihrer Oma gebracht.
Dann haben die waren, glaube ich, kassiert.
Ja, die waren, glaube ich, 9 oder 10 und die sind auch 15 Kilometer oder so gelaufen.
Das ist aber auch schon krass.
Also weil wir haben ja dann erst also durch die Oma erfahren, dass die eigentlich aus einem ganz anderen Stadtteil kommen. Also die sind wirklich durch die Wälder, keine Ahnung, diese ganze Strecke gelaufen. Das hätte auch schief gehen können. Also mit 10 und 9 finde ich schon heftig.
Das würde ich auf jeden Fall nicht wollen, dass Lorena das macht.
Voll, aber ich habe mir dann gefragt, wo sind aber die Eltern?
Ja, die haben halt gedacht, ja, 9, 10, ja, diese
die spielen wahrscheinlich halt auf dem Spielplatz und dann haben sie so gedacht, komm, wir laufen jetzt mal zu Oma.
Ja.
Und dann einfach so 3 Stunden
aber
unterwegs.
Als Kind hat man so eine Schnapsidee. Als Kind hat man, denkt man sich manchmal so, komm, wir machen das jetzt. Und dann denkt man sich so mittendrin wahrscheinlich so, scheiße, was habe ich noch gemacht?
Werbung. Anna, ich habe letztens mir ist aufgefallen, ich habe den Überblick verloren. Ich habe den Überblick verloren über meine gesamten Streaming-Apps. Also ich habe das Gefühl, ich bin bei jeder Streaming-Plattform, die es gibt, bin ich angemeldet. Hab so ein Probeabo abgeschlossen, weißt du, so 7 Tage kostenlos und dann einfach vergessen. Und hab gemerkt, ich brauche da jetzt einfach einen Überblick, brauche eine Lösung dafür, weil so kann das nicht weitergehen. Da bin ich auf Finanzguru aufmerksam geworden. Kennst du Finanzguru?
Ja, kenne ich.
Benutzt es auch?
Also Finanzguru kenne ich eigentlich schon sehr lange, weil ich generell ein Fan davon bin, einfach meine Finanzen im Überblick zu haben. Also bei mir hat es eigentlich damit angefangen, dass ich zum Beispiel Klamotten bestellt habe, habe dann teilweise Sachen zurückgeschickt und habe gar nicht mehr so richtig dann gecheckt, okay, habe ich jetzt die Rückerstattung bekommen und das liegt einfach auch oft daran, weil man auch zu viele verschiedene Konten hat.
Ja.
Und man hat man ist bei verschiedenen Banken angemeldet oder eben, wie du auch gesagt hast, auf verschiedenen Seiten hat man diverse Abos abgeschlossen und durch Finanzguru hat man quasi einfach nur eine App, wo alles gesammelt draufkommt und somit fällt es einem viel, viel einfacher zu sehen, okay, was geht ein, was geht aus, welche Kosten sind unnötig, auf welche Sachen kann man verzichten.
Ja, und ich war so schockiert, Leute. Ich war schockiert, als alle meine gesamten Ausgaben, die ich verteilt habe über die ganzen verschiedenen Konten mal zusammen gesehen habe und da dachte ich mir, ich muss was ändern. Also ich musste auf jeden Fall was ändern, diese ganzen versteckten kleinen Zahlen, die sich ja dann doch am Ende des Jahres summieren.
Also hier kann man wirklich alle Konten verbinden, egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse. So hast du wirklich den kompletten Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben. Also Verträge werden automatisch erkannt und lassen sich auch direkt in der App verwalten. Das finde ich so, so praktisch.
Und ich finde, was ich ganz cool finde, Finanzguru kannst du auch dauerhaft kostenlos nutzen. Doch mit Finanzguru Plus bekommt ihr für nur 2,99 € pro Monat Zugang zu einer Fülle von leistungsstarken Funktionen wie Budgets, Prognosen und Analysen. Außerdem erhältst du eine Übersicht über dein aktuelles und verfügbares Einkommen.
Und das Beste, mit dem Code UNCUT, groß und zusammen, könnt ihr Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos testen und nutzen, also statt nur 7 Tage.
Und so funktioniert's.
Also ihr müsst natürlich erstmal die Finanzguru-App downloaden, dann eure Konten verbinden, ein Profil oben rechts öffnen, Code UNCUT eingeben und das gilt natürlich nur für Neukundinnen.
Genau.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Aber was ich vorhin auch noch fragen wollte, also ich würde es so interessant finden, wir müssen da einmal unsere Mom fragen, was sie eigentlich dabei gedacht hat. Weil Stand jetzt denke ich mir so, sie hat sich einfach gar nichts dabei gedacht. Aber wenn, als sie uns das allererste Mal alleine da auf dem Fischmarkt gesehen hat, also wo wir da angekommen sind, was hat sie sich dabei gedacht? Hat sie sich gedacht, Alter, seid ihr...
So, wie kommt ihr hierher?
So, aber ich habe das Gefühl, wir waren dann einfach da und dann war das normal. So, ah ja, seid ihr hier, gut. Aber, und wir haben das dann mehrmals gemacht, dass sie, wahrscheinlich hat sie dann irgendwann gedacht, okay, das läuft so, das klappt irgendwie gut. Aber beim allerersten Mal, da muss ich doch bestimmt so danach voll Sorgen gemacht haben, keine Ahnung.
Also unsere Mom hatte eh so ein krasses Grundvertrauen in uns. Das finde ich so krass, weil wir haben ja auch voll oft so echt random Dinge gemacht. Wir haben zum Beispiel mal 5 Mäuse einfach so gekauft in so einem Laden.
Nee, wir haben die geschenkt bekommen.
Nein, wir haben die gekauft.
Nein, eine Freundin von uns hat ihre Familie, also es war meine Klassenkameradin, ihre Familie hatte eine Tierhandlung. Und die Mäuse waren eigentlich gar keine Mäuse, die man halt als Haustier nimmt, sondern das waren das Futter von der Schlange. Und ich war da zu Besuch bei ihr und die hatten voll viele von diesen Mäusen und dann haben wir gesagt, bevor das halt an die Schlange verfüttert wird, kommen wir nehmen die mit. Und dann haben wir die mitgenommen.
In unserem Kopf haben wir diese kleinen Mäuse gerettet.
Ja, wir haben die gerettet.
In unserem Kopf haben wir die gerettet.
So, wir sind mit diesen 5 Mäusen nach Hause.
Aber eigentlich dumm, weil eigentlich haben wir es ja, diese Zucht von diesen Mäusen haben wir ja eigentlich dadurch unterstützt.
Also davon abgesehen, wir haben die aber am Ende in die Hölle gebracht. Also wir haben diese 5 Mäuse geholt. Ihr müsst euch vorstellen, das sind diese weißen Mäuse, diese Labormäuse sahen die aus, mit so roten Augen.
Ja.
Und die haben wir mitgenommen und wir hatten natürlich keinen Mäusekäfig, also mussten wir die, haben wir gedacht, das ist irgendwie eine gute Idee, die im Bücherregal von unserem Vater zu halten. Hat sich herausgestellt, ist keine gute Idee, eine Maus in den Bücherregal zu haben. Wir haben zu viel Disney geschaut.
Also als Kind ist man eh so voll random mit den Ideen. Das war wirklich so, dass wir wirklich gedacht haben, oh, der Bücherregal, der ist gut.
Ja,
super.
Weil das ist ja voll oft, weißt du, so wenn du so Disney-Filme anguckst oder, keine Ahnung, generell so Kinderfilme, dann laufen Mäuse immer in so Bücherregalen rum. Schon mal aufgefallen?
Ja, vor allem, wir haben...
Ich glaube, deswegen war es so logisch für uns.
Genau, in unserem Kopf war das so Stuart Little.
Ja.
Wir haben den, glaube ich, Stuart sogar genannt.
Ja, ja, ich glaube, einer hieß Stuart 1, Stuart 2, Stuart 3. Stuart 4 und Stuart 5.
Ja.
Aber pass auf. Wir haben dann gedacht, okay, Stuart 1, 2, 3, keine Ahnung, ist verschwunden. Wir so, scheiße, wir müssen die in einem Käfig halten. Wir hatten keinen Käfig. Also haben wir einen Pappkarton genommen, haben dann so ein Gitter von irgendwo von irgend so Plastikkiste haben wir so ein Gitter ausgeschnitten und haben das dann dran geklebt an diese Pappe. Und weil unser Vater sich natürlich, hat er gesehen, dass wir diese Mäuse haben und hat sich natürlich auch aufgeregt, dass die in seinen Büchern sind. Die haben ja auch überall in seinen Büchern gekackt und gepisst.
Das war voll, so voll
mussten wir diese Mäuse aus seinem Büro schaffen und haben gedacht, wo können wir die halt am besten lagern, weil das Ding ist auch noch zusätzlich, wir hatten 20 Katzen gefühlt. Und wir so, fuck, wir haben da überall Katzen. Wenn die Mäuse sehen, die essen die natürlich. Also kamen wir auf die glorreiche Idee, diesen Mäusekäfig einfach aufzuhängen. Dann haben wir den aufgehangen an so einer also quasi wir haben Schnür dran gemacht und haben die an unser Fenstergitter dran geklebt, dran gehangen. Und dann, ja, waren die da. Wir haben die halt Futter gegeben, also Reis, und sind dann zur Schule gegangen. Als wir von der Schule nach Hause gekommen sind, war da einfach ein Mäusemassaker.
Einfach. Also unsere Katze hat diesen Käfig auseinandergenommen. Das war nicht mehr normal.
Ey Leute, das war das Schlimmste, was eigentlich ein Kind angucken musste.
Also das war so schlimm. Ich glaube, eine Maus hat überlebt.
Eine Maus hat überlebt und war verstört. Stuart 1, 2, 3, 4, 5. War in der Ecke und hat gezittert.
Ja,
und alle seine Freunde oder alle seine Geschwister, keine Ahnung, hingen noch durch diese
Gitter.
Also das heißt, die Katze ist da mit ihren Krallen oder irgendwas, keine Ahnung. Und die müsst sich vorstellen.
Auseinandergenommen.
Jetzt ist es halt ein bisschen eklig. Achtung, aber also da war Kopf abgedärmt, sind war richtig eklig.
Mhm.
Und wir so, scheiße.
Und dann müsst ihr euch unsere Katze vorstellen, die also ihr Mundbereich war so, hatte sie weißes Fell. Es war so rot.
War rot, das war richtig so.
Wer könnte es gewesen sein? Und, komisch.
Ja, aber kennt ihr das auch so, man ist dann so sauer. Ich war so sauer auf unsere Katze.
Ja, ich glaube, wir haben die sogar so
eine Woche ignoriert. Ja, so, das voll ist schlimm. Mit dir reden wir nicht mehr. Und dann aber so, die denkt sich so, okay.
I don't care. Hat gut geschmeckt.
Ja. Weißt du, und diese Geschichte hört sich ja schon schlimm an, aber wir haben aber nicht aus unserem Fehler gelernt. Weil weißt du noch, wir haben irgendwann von unserer Freundin, die eine Tierhandlung hatte, auch einen Hasen bekommen.
Oh mein Gott, ja Mann. Oh.
Wir so, ja cool, einen Hase.
Haben wir, da waren wir ein bisschen schlauer tatsächlich. Da haben wir einen Wäschekorb genommen als Käfig und haben diesen Hasen auf unsere Wiese gestellt. Das war, wir hatten einen Garten. Und dann haben wir einfach ja den Hasen hingestellt, Wäschekorb drauf, hatte ja auch so Gitter. Und wir dachten, ja, super.
Gut ist, mitten auf dieser Wiese. So, dann kommen wir von der Schule nach Hause.
Nee, unsere Katze war diesmal nicht schuld.
Nee, unsere Katze war diesmal nicht schuld. Aber die Sonne, der hat einen Sonnenstich.
Ja, der lag einfach tot im Käfig,
ja,
oder?
Genau. Der hat einen Sonnenstich, weil wir den einfach auf dieser prallen also auf dieser Wiese.
Oh mein Gott.
Und dann denke ich mir wieder so
schlimm.
Ja, aber ich meine, wir können ja irgendwie nichts dafür. Wir waren Kinder, 6 oder 7. Also, und da denke ich mir auch, da waren halt keine Eltern.
Die Eltern, wo waren die eigentlich, denkt man sich, ne? So.
Also, ich muss aber sagen,
also selbst
dadurch,
unser
dass
Vater
unsere Eltern
war doch zu Hause.
Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, also auf uns musste jemand irgendwie nicht aufpassen. Wir waren anscheinend einfach,
ja.
Wir waren da. Wir waren einfach da und haben einfach unser Ding gemacht. Das Ding ist aber, niemand hat es aber auch gejuckt. Wir konnten unser Ding machen. Deswegen konnten wir ja auch 5 Mäuse mitnehmen einfach. Hat niemanden gejuckt. Hat erst gejuckt, als die halt in die Bücher geschissen haben. Aber selbst da haben wir nicht mal krassen Ärger bekommen.
Ja.
Es war so, oh nee, die Mäuse müssen raus.
Ja.
Aber weißt du, so,
aber,
und die Verantwortung liegt an uns. Die Mäuse müssen raus, aber wie ihr diese Mäuse raus, das ist euer Ding. Das habt ihr mitgebracht. Also müsst ihr jetzt eine Lösung finden. Und ich glaube, das hat so viel mit uns gemacht, dass wir jetzt so sind, wie wir jetzt sind.
Ja, safe hatte das einen Einfluss. Weil generell haben wir, also wir haben ja schon oft darüber, also ich meine, man hat sich obviously schon irgendwie um uns gekümmert, aber unser Gefühl, also wenn wir so im Erwachsenenalter zurückdenken, ist unser Gefühl so, als hätte sich keiner um uns richtig gekümmert. Aber ich meine, obviously muss ich ja irgendwie um uns gekümmert haben. Aber das ist nicht so präsent in unserer Erinnerung drin, weil wir so viel Scheiße gebaut haben und uns dachten, hä?
Was
also
ich
generell
weiß,
haben wir aber nie so richtig krass Anschiss bekommen, was ich sehr, sehr hoch anrechnen muss, weil wir wirklich teilweise Möbelstücke kaputt gemacht haben, zerkratzt haben. Wir haben, wie gesagt,
Wände angemalt.
Dinge angezündet. So,
ja,
weißt du, ich meine,
und es war
so,
voll oft so, boah, so, wir haben Sachen gemacht, die so dumm waren, aber als Kind natürlich nicht dumm sind, aber am Ende ist es dann doch gut gegangen und wir haben dann aus unseren eigenen Fehlern gelernt. Also uns musste niemand belehren. Wir haben keinen Anschiss bekommen so für die Dinge, weil war ja niemand da, der uns Anschiss geben konnte. Ich weiß noch, mit den Anzünden, das war nämlich auch so eine dumme Sache. Wir haben irgendwie als Kinder Feuer und Papier für uns entdeckt.
Ja, aber das war ja nicht nur einfach Feuer und Papier, sondern das war einfach so, ah ja, wir gucken mal, was wir anzünden können. Nee, wir können mal was. Und dann haben wir von unserem Vater einfach die Dokumente verbrannt. Also wir haben einfach Dokumente aus seinem Schrank genommen.
Ja,
einfach
aber
aus Ordnern, so einfach.
Haben wir aber auch nicht gedacht. Also haben wir ja nicht gedacht, dass es ja wichtig ist. Also als Kind.
Ja, aber überleg
denkt
mal.
Denkt man sich einfach, ja, Papier.
Ja, aber wir sind einfach so, ich stell dir mal vor, Lorena, geht jetzt so an deine Akten da, weil theoretisch, also ich habe die zum Beispiel jetzt nicht kindersicher verwahrt.
Mm-mm,
also
nicht.
Da könnt ihr jetzt, unsere Kinder könnten einfach diese Ordner angucken. Aber ich vertraue halt einfach drauf, dass sie nichts damit machen.
Ja.
Und die holt jetzt diese Dokumente raus. Das sind jetzt deine Steuern von, weiß ich nicht, den letzten Jahren. Und die entscheidet sich einfach mal, diese Dokumente zu zerstören. Ja. Was sagst du dem Finanzamt?
Mein Kind hat meine Steuerunterlagen verbrannt.
Ja.
Es ist jetzt.
Juckt die nicht. Du musst trotzdem.
Es ist jetzt irgendwie Strafe, ja.
Natürlich.
Auf jeden Fall, ja, gut, aber da muss ich sagen, wir waren, glaube ich, unsere Eltern, wir also haben, sag ich mal, an sich ganz gut gehandelt, weil ich glaube, die konnten da nicht ausrasten, weil die
haben uns ja alleine gelassen.
Haben uns ja alleine gelassen, genau. Also es war dann, glaube ich, in vielen Momenten wahrscheinlich, haben die sich gedacht, ja.
Nee, unser Vater war da, aber ich weiß nicht wo.
Ja, ich weiß auch nicht wo, keine Ahnung.
Der war, glaube ich, im Büro oder so.
Ja, oder im Keller. Ich habe ihn immer im Keller in Erinnerung.
Das war wirklich so, der war immer im Keller und hat so seine Pfeifen geraucht.
Ja.
Kennt ihr diese Pfeifen, die so Popeye hatte?
Ja, genau. Unser Vater war Popeye einfach.
Ja, also wirklich diese Pfeife. Also der hat es sogar wirklich bis...
Ja, bis zum Schluss.
Bis zum Schluss hat er diese Pfeifen geraucht. Also er hat nie irgendwie Zigaretten oder manchmal Zigarren, aber kam auch sehr selten vor.
Wenn er Geld hatte oder wenn er sich mal was gönnen wollte, war es eine Zigarre. Aber wenn er kein Geld hatte,
dann diese Pfeife.
Dann diese Pfeifen und teilweise war es halt sogar, dass er sich irgendwie einen Lorbeerbusch genommen hat und geraucht hat.
Ja.
Ja, nicht nachmachen, Leute. Also ich glaube, unser Vater war gar kein Vorbild dafür.
Der hat alles geraucht, was in die Quere kam.
War ein Schornstein. Aber genau, wir haben einfach Papier und Feuer für uns entdeckt. Und guck mal, also ihr müsst euch vorstellen, Anna und Kat als 6- und 7-jährig. Wir haben zum ersten Mal irgendwas angezündet und haben gemerkt, krass, so das brennt voll schnell weg. So. Und dann ist es einfach weg, wie
aber
Magie.
Aber hatten wir ein Feuerzeug?
Es war glaube ich
Feuerzeug. Streichhölzer.
Oder Streichhölzer, eins von beiden. Aber es war auf jeden Fall irgendwas, ein Gerät, was Feuer macht. Und wir
oder
haben dann...
Oder Gasherd kann auch sein.
Nee, da sind wir nie rangegangen. Aber, also nur zum Kochen. Aber wir haben Feuerzeug... Nee, ich glaube, es waren sogar Streichhölzer, haben wir entdeckt. Auf jeden Fall haben wir die angezündet, haben Papier angezündet und haben es immer in die Luft geschmissen und fanden es voll geil, weil das war wie so Magie. Also du schmeißt was in die Luft und dann geht's so weg. Und
es ist wie diese Torten, die man heute so heutzutage anbrennt. Weißt du,
genau,
diese
wo so
Torten,
Girl
wo,
or Boy und dann.
Ja, genau, wo dann so ein Schriftzug kommt. Also
Man
macht das irgendwie mit Feuerding und dann kommt Schriftzug.
Und dann geht's weg,
glaube ich, was ich meine.
Und dann.
Ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
Und dann war es auch so irgendwann so, dass wir natürlich als Kind haben wir das halt die ganze Zeit gemacht und irgendwann wurde es halt langweilig und dann haben wir noch voll viel Papier im Papiermüll gehabt. Und wir haben einfach so ein Streichholz angezündet und da ist ja noch so eine Glut dran. Und dann haben wir das in den Papiermüll geschmissen und dann hat angefangen, dieser Papiermüll zu brennen. Und dieses Feuer wurde immer größer und größer. Und
Panik,
wir natürlich Panik. Und
was haben wir gemacht? Wasser drauf?
Nee, wir haben kein Wasser drauf gemacht. Wir haben es totgestampft. Also ich bin draufgetreten oder so.
Kann sein, ich weiß es nicht. Also
ja,
ich muss sagen, es gab so Sachen, ich kann mich nicht dran erinnern, zum Beispiel, dass wir den ganzen Dreck wieder aufgeräumt haben und so. Weißt du, solche Sachen fehlen in meiner Erinnerung.
Sie hat ja auch keinen Dreck gemacht, ist ja verbrannt.
Nee, aber die Asche, die lag
ja
dann überall. Also ich habe mich gefragt, ob auch unsere Mom nach Hause kam und dieses Ruß gerochen hat, weil es riecht obviously, wenn irgendwas in der Bude, wir haben das ja einfach zu Hause, also indoor, wir haben es einfach zu Hause gemacht. Wir sind nicht mal auf die Idee gekommen, wir hatten einen riesigen Garten.
Also ich habe es auf jeden Fall
auf die Idee gekommen, das draußen zu machen, weil wir wussten, dass wir das nicht dürfen. Also viele Sachen haben wir ja bewusst heimlich gemacht, weil wir wussten, wir dürfen das nicht.
Aber ich habe es totgestampft und dann war es so, oh Gott, Gott sei Dank ist nochmal gut gegangen. So. Aber daraus haben wir dann auch aus diesem Fehler gelernt. Wir so, okay, also ab diesem Zeitpunkt tinten wir wohl kein Papier mehr an.
Also bei uns ist wirklich dieses Motto, und ich glaube, das hat unser Vater sogar echt bewusst, also so aus pädagogischer Sicht, bewusst sogar, glaube ich, so gemacht, dass er uns für extra quasi lange, also der fand es wichtig, dass wir Langeweile haben, glaube ich. Wer Langeweile macht, kreativ.
Und wir waren sehr kreativ. Wir waren sehr, sehr kreativ, dass wir auch mit sieben oder acht, auch angefangen haben zu rauchen.
Wir so,
Zigaretten rauchen.
Wir probieren jetzt einfach mal Zigaretten aus. Wir haben die Erwachsenen immer gesehen, wie die da halt an diesem Ding ziehen. Und dann fanden wir es natürlich auch immer richtig cool mit diesem Rauch und so.
Ja.
Und eine Freundin von unserer, also eine, die Mutter von unserer Freundin hat auch geraucht und die hat uns immer zum Zigarettenholen geschickt. Und dann haben wir gedacht, komm, wir
stecken mal ein paar
stecken
ein.
Mal, ich glaube, wir haben zwei oder so eigentlich.
Also auf den Philippinen ist es so, wenn du Zigaretten holst, dann kriegst du keine ganze Schachtel, sondern du zahlst quasi pro Zigarette. Also dann
also man kann auch Schachteln kaufen.
Man kann auch Schachteln kaufen, aber
so Kiosk kannst du auch nur,
genau,
also pro Stück.
Und oft war es halt immer so, sie sollten 10 Zigaretten holen und dann haben wir so immer eine eingesteckt. Und dann haben wir das halt quasi so lange gemacht, bis wir halt dann, nee, wir haben eine eingesteckt, am Anfang war es nur eine. Und dann hatten wir diese eine dann dabei und wir waren dann zu dritt und sind dann zu uns ins Badezimmer, haben uns natürlich auch ins Badezimmer eingeschlossen, weil wir schon auch irgendwie unterbewusst gedacht haben, so, ja, das wäre jetzt nicht schlau, wenn unsere Eltern das irgendwie sehen. Und dann sind wir ins Bad, haben dann diese eine Zigarette angezündet und wir waren schon Profis. Wir wussten schon, wie das geht, weil wir haben so oft zugeguckt, wie das halt Erwachsene gemacht haben.
Ja, das ist so krass eigentlich. Wir waren richtige Pros. Wir haben diese Zigarette auch so richtig professionell schon gehalten. Wir haben, oder wie man die Zigarette
auch anmacht. Wir konnten Ringe machen. Ringe einfach.
Ja, oder so aus der Nase raus.
Ja. Also und wir haben das tatsächlich eine Woche lang durchgezogen und irgendwann war unsere Mom dann mal zu Hause.
Und ich glaube, das war unser Onkel.
Nee, unsere Mom.
Echt?
Nee, weil die kam dann nach Hause und wir haben es blöderweise in einem Badezimmer gemacht, wo da war die Tür so kaputt und der Schlitz unten, da war quasi so ein Schlitz. Und
du kannst eigentlich ins Klo reingucken.
Ich glaube, sie hat natürlich auch was geahnt. Weil wir haben es ja immer auf der Toilette gemacht und die hat sich wahrscheinlich gedacht, warum stinkt es hier die ganze Zeit nach Zigarette? Das war ja uns als Kind ja noch nicht bewusst, dass es ja stinkt. Aber ich glaube, die hat sich schon irgendwann gedacht, so, niemand raucht hier in dieser Familie, warum stinkt es hier immer nach Zigarette?
Mhm.
Ja, und dann kam sie.
Doch, unser Vater.
Ja, aber der hat immer im Keller geraucht und es riecht anders.
Und eigentlich voll interessant, dass wir nie gedacht haben, jetzt probieren wir mal diese Pfeife aus. Ich habe das noch nie probiert.
Nee, ich fand die auch immer eklig.
Ja, die war immer so verschmiert und so.
Ja, immer wenn er mit seinen, es war dann immer so Sabber dran irgendwie gefühlt.
Ja.
Immer wenn er die so weggemacht hat. Bah.
Ja, generell fanden wir unseren Vater eklig, muss man vielleicht sagen.
Aber keine Ahnung, ich glaube, es ist normal so als Mädchen.
Echt?
Keine Ahnung.
Jawohl, doch, ja. Meine Kinder finden, glaube ich, ihren Vater auch eklig. Aber es ist so, also...
Das ist so, Jungs sind eklig, weißt du? Das ist so, ist doch normal, diese Denkweise.
Was auch so krass ist in meinem Kopf, unser Vater hatte immer so ein Rotztuch auch. Und gefühlt hat er immer eine verrotzte Nase gehabt. Hat das mit dem, auch vielleicht auch mit dem Rauchen was zu tun?
Kann auch sein.
Weiß nicht. Aber der musste immer seine Nase putzen. Und irgendwie ist es bei voll vielen so älteren Menschen so, dass wenn sie ihre Nase putzen, das ist wie so eine Trompete.
Ja.
Das ist so, ich kann es nicht mal nachmachen, aber so... Wenn du doch deine Nase putzt, dann lass doch einen Nasenflügel offen.
Aber das war dann immer so witzig, weil da mit diesem Geräusch wussten wir immer, dass unser Vater zu Hause ist.
Das ist so, oh, Törö.
So, ist er eigentlich zu Hause? Törö, ah ja, der ist da.
So, er putzt seine Nase und ich denke mir, wie kann man, also ich habe wirklich mal aktiv probiert, dieses Geräusch nachzumachen, weil das machen wirklich so, so, so viele. Ich kann das nicht.
Ich kann das auch nicht.
Ich kann das gar nicht. Also du musst ja deine beiden Nasenlöcher zuheben beim Naseputzen, dass du dieses Geräusch erzeugen kannst. Also wie geht das?
Weiß nicht.
Das verstehe ich nicht. Ja, und er hat auf jeden Fall immer so ein Taschentuch gehabt, aber es ist halt wortwörtlich, also weißt du, es ist jetzt nicht so Papiertaschentuch, sondern es ist wirklich ein Taschentuch, ein Tuch. Früher war das normal, dass es wie so ein, wie so eine Mullwindel. Also für Babys jetzt, also wie so ein...
Mullwindel? Mullbinde, oder?
Okay. Mullbinde?
Ein
Mulltuch. Tuch.
Keine Ahnung. Aber wenn wir, ja,
ja,
ich
egal,
weiß, was du meinst.
Also so ein Spucktuch.
Ein Ding halt. Ein Taschentuch. Aber kein Tempo, so ein Taschentuch, ein richtiges.
Ja, genau, so wirklich ein Tuch.
Okay,
das,
jetzt haben
also
wir
was
verstanden.
Man waschen musste eigentlich danach.
Die Leute denken sich so, ja, wir wissen, was ein Taschentuch ist.
Ja, aber ich finde, das ist nicht so gängig. Also ich habe, glaube ich, ich kenne, glaube ich, keinen Laden, wo ich so ein Taschentuch kaufen kann.
Doch, es gibt voll viele.
Was?
Also
echt?
Wie viele Bandanas hast du zu Hause? Das sind auch Taschentücher.
Ja, aber das ist jetzt, das ist als Bandana, so wird es verkauft, aber nicht als Taschentuch. Also, weißt du, so früher war das normal, dass du ein Taschentuch hast.
Ja.
So, es gab halt, also ich weiß nicht, ab wann es Papiertaschentücher gibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie auch an sich nachhaltiger.
Ja.
Und unser Vater hatte das auf jeden Fall immer und dieses Tuch wurde gefühlt wirklich nur einmal im Quartal gewaschen. Also so hat es auch gerochen und so sah es auch aus. Das war so richtig so eklig warm.
Der hatte damit seinen Schweiß immer weggemacht, seinen Nasenrotze und alles Mögliche, was noch irgendwie zum Abwischen gab.
Ja, und dieses Tuch hat er dann manchmal, wenn wir irgendwie dreckig waren, hat er dann genommen und uns ins Gesicht geschmiert oder irgendwas abgewischt. Ich wollte kotzen.
Wenn du so als
Kind
Angst hast.
Ich habe als Kind schon gedacht, ich wollte kotzen.
Aber wenn du schon als Kind Angst hast, dass deine Rotze runterläuft. Weil du
das
Angst
so,
hast,
oh
dass der sein Taschentuch raus.
Genau, und Leute, also an alle Mütter da draußen, die bei ihrem Kind, wenn sie irgendwie Dreck haben im Gesicht, erstmal dieser typische Move, du schleckst so deinen Daumen ab und tust dann, keine Ahnung, die Mundwinkel abwischen. Ich kotze. Ich find's irgendwie, also I get it, so vielleicht findet man das nicht eklig.
Boah, ich mache.
Aber ich glaube, die meisten Kinder finden es eklig. Also meine Kinder würden, die würden sich denken,
ich meine, aber die sind ja auch einfach
sehr
pingelig. Also weißt du, so die Kinder werden ja meistens so wie du selber bist. Also bei Lorena mache ich es tatsächlich.
Ich finde,
manchmal.
Echt jetzt?
Ja.
Du eklige.
Nein, weil ich finde mich ja selber nicht eklig. Und
ja, aber dein Kind findet es eklig.
Nein,
doch, das findet es eklig. Traut sich nur
Lorena
nicht zu sagen.
Lorena findet mich nicht eklig.
Na, doch, irgendwann.
Wir küssen uns auch auf den Mund.
Ja, okay, ich küsse meine Kinder auch auf den Mund. Aber
das Gleiche.
Warum? Also ich denke mir so, es gibt sehr viele Wege, sein Kind sauber zu machen. Ich würde dass das Kind sich selber so abschleckt mit der Zunge und dann kann man es ja wegwischen, falls es so was Vertrocknetes ist, zum Beispiel an den Mundwinkeln
ja.
oder so. Aber seinen eigenen Speichel zu nehmen, finde ich irgendwie weird. Ich finde es ganz komisch.
Aber es ist aber auch, also ich mache das ja auch nicht immer, sondern wirklich nur in Momenten, wo ich nix hab, wo ich wirklich so und ich, also eigentlich passiert es auch selten, dass die irgendwas hat am Mund, was ich nicht wegmachen kann. Aber es gab mal ein, zwei Momente, wo ich wirklich so war, ja.
Weg.
Aber ja, ich find's irgendwie nicht eklig.
Doch, ich find's eklig. Also wäre ich dein Kind, würde ich kotzen.
Ja.
Ja. Nee, also und dann,
ist, aber guck mal,
das sind
bei
diese
Anna,
Momente, das sind genau diese Momente in der Kindheit, weil ich erzähle ja gerade davon, dass ich es eklig fand bei meinem eigenen Vater. Das sind genau diese Momente, wo du denkst, meine Mutter hat das immer gemacht,
aber,
oder mein Vater hat das immer bei mir gemacht. Weil du denkst als Kind nicht, oh geil.
Aber deine Kinder finden es jetzt auch schon eklig, obwohl du es noch nie da gemacht hast. Warum? Fragsch. Ja, jetzt. Jetzt bist du überfragt, gell?
Hä, weil die
jetzt
wissen einfach schon, dass es eklig
nein.
ist.
Nein.
Ich will ja.
Aber guck mal, bei Anna ist ja auch voll oft so, weißt du, so, es gibt so bestimmte Sachen, die, ich würde jetzt eher sagen, Eliana, also bei Kaya ist es noch nicht so präsent, aber, weißt du, Eliana macht bestimmte Sachen, wo du dich darüber aufregst, dass sie das macht und ich ihr jedes Mal einen Spiegel vor, und ich immer so, Anna, du warst genauso als Kind. 1:1. Jetzt guck mal,
aber
ich aushalten musste
ja,
mit
was,
dir.
Diese hygienischen Sachen finde ich eigentlich voll gut, dass sie so pingelig ist oder so. Also viel, also was das angeht.
Ja.
Aber ja, natürlich ist es irgendwo von mir eingeflößt, aber ich glaube, du hast von der Natur aus schon dieses Gefühl von, ich finde es eklig oder nicht. Ich glaube, du wirst mit diesem Gefühl geboren.
Ich glaube, es kommt auf dein Umfeld an. Also weißt, ich glaube, wir bringen es denen ja schon irgendwo bei. Also dass Lorena zum Beispiel gewohnt, dass sie jeden Tag was anderes anhat. Also ich tue ihr jeden Tag immer was Frisches anziehen. Also immer eine frische Unterhose, immer eine frische, das sollte für mich normal, also sollte auch normal sein, eine frische Unterhose, aber auch komplett Klamotten. Also sobald ihre Klamotten einmal den Schrank verlassen haben und sie es anhatte, selbst wenn es noch nicht dreckig ist, mache ich es trotzdem in die Wäsche. Und dann halt auch, wie es halt zu Hause ist, wenn es ja zu Hause die ganze Zeit aufgeräumt ist und die Mutter, man weiß, und die Kinder ja auch sehen, dass die Eltern vielleicht halt einen Wert drauf legen, dann wird man halt irgendwann so, dass wenn du dann irgendwo anders bist, dass du es dann, dann kriegst du vielleicht ein Gefühl von, was ist dreckig und was ist sauber. Weißt du, wenn du dann merkst, wenn du mal dein Haus verlässt und du bist dann, keine Ahnung, sag ich mal, bei jemand anders und da ist vielleicht jetzt nicht so krass aufgeräumt wie zu Hause, dann kommt ja auch erstmal das Bewusstsein.
Ja, da kenne ich auch eine Geschichte von einer Freundin. Bei ihr ist es so, dass die Tochter halt in einem Alter ist, wo sie schon ins Landschulheim geht.
Mhm.
Und dann,
ich glaube, für unsere Kinder
wird schlimm.
Ja,
für unsere Kinder wird es richtig schlimm.
Ich glaube, die würden uns anrufen und sagen, könnt ihr uns abholen?
Ja, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Und zwar hat die Tochter, also war dann Tag 1 Landschulheim und hat die Mutter angerufen, sie will wieder abgeholt werden, weil es so dreckig ist. Und ich kann mich dran erinnern, oh mein Gott, ja. Leute, diese Landschulheime, diese Jugendherbergen, die waren wirklich das Ghetto.
Und
also wirklich so, also diese Holz Stockbetten waren immer voll beschriftet mit so Edding oder mit irgendwas.
Also mit so Leuten, die vorher schon waren. So mit genau. So, haben die da irgendwas hingeritzt.
Ja, und es ist auch immer, also wirklich, das sah so, also die Matratze, finde ich ganz schön, die Matratze war wirklich vergilbt und richtig eklig.
Was auch eklig war, wir
waren
auch mal
froh, wenn ich die eigene Bettwäsche mitnehmen konnte.
Wir waren auch schon mal bei so einem Landschulheim, also war kein Schulheim, sondern es war eine Sommercamp mäßig, wo wir mit der Jugendverein gemacht haben. Und da anscheinend waren wir halt immer so die Lautesten so im Camp, dass unser Haus immer bestraft wurde. Also und dann mussten wir voll oft
das Klo putzen.
Ach, das war so eklig.
Überleg mal.
Also wenn du, und ich denke mir auch, wenn ich das schon als Teenager eklig fand, boah, als Erwachsener, glaube ich. Ich glaube, ich hätte auch abgebrochen. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist auch
würdest
schon so.
Würdest du Lorena in so einem Jugendcamp schicken?
Ach so. Macht man das heutzutage noch?
Safe.
Echt?
Ja, vor allem so Sportcamps gibt es ja immer noch. Fußballcamp,
ja.
Turncamp.
Geht sie ja nicht hin.
Ja, noch
also
nicht.
Also vielleicht so Turncamp oder so.
Tenniscamp. Nee, aber weil es gibt ja oft so Vereine, die machen dann halt in den Ferien so Camp.
An sich eigentlich schon ganz cool. Also so, ich finde das, also stärkt sie, glaube ich, auch ein bisschen als so Charakter so.
Ja.
Aber ja, ich glaube, ich würde eher so was einpacken, was ihr hilft. Also zum Beispiel einen ganzen Schlafsack.
Hä? Ja, natürlich.
Nee, aber wir hatten das früher.
Ja, wir hatten irgendwie Bettwäsche.
Es waren so Betten, richtige Betten. Und es war irgendwie eklig. Aber so ein Schlafsack und dann Desinfektionsspray, eigenes Klopapier.
Mhm, okay, interesting.
Vielleicht würde ich jetzt noch so ein Hygienekit mitschicken.
Ja.
Aber voll krass, wir sind voll krass abgedriftet.
Wir wollten über das Thema Auswandern reden.
Eigentlich.
Ja, wir haben richtig viel über Auswandern. Nee, aber wir haben viel über das, als wir ausgewandert sind, geredet. Als Kinder würde ich ja schon zählen, wir sind ja in Deutschland geboren. Viele denken immer, wir sind auf den Philippinen geboren, wenn wir sagen, wir sind auf den Philippinen aufgewachsen. Aber wir sind in Deutschland geboren, sind dann ausgewandert auf die Philippinen.
Mhm. Aber ich
und
würde sagen,
sind wir wieder zurück.
Genau, aber ich würde sagen, wir machen dieses Thema erst in der nächsten Folge auf, weil auf dem Weg, weißt du, so, wo wir gesprochen haben, da gab es auch noch so voll viele Lücken, die wir schließen müssen. Und normalerweise vergessen wir das immer, aber ich habe es mir diesmal gemerkt, und zwar mit dem Thema, mit der Raucherstory. Ich meine, wir haben die, glaube ich, eh schon mal in einem Podcast erzählt, aber um es nochmal abzuschließen für die, die jetzt diese Folge hören, wir wurden erwischt. Das haben wir gar nicht erzählt.
Ja.
Also
wir haben, ich glaube, eine Ohrfeige kassiert.
Und das war die Ohrfeige
unseres Lebens.
Einfach wirklich wie im Film. Zack.
Slap.
So richtig so. Hat Bam. Richtig geklatscht. So, die Backe hat noch gewackelt. So. Das war so, wenn man es in Slow-Mo gesehen hat. So, man hat so richtig das ganze Gesicht hat gewackelt. Aber
würdest du doch das bei Lorena machen, wenn sie raucht?
Nein.
Nee, was willst du machen?
Ich glaube, unterbewusst würde ich schon denken, ja, weil das hat bei uns ja einen riesen Impact gehabt. Also mit diesem Slap. Ich würde niemals jetzt Kinder schlagen, aber mit diesem Slap, das war wirklich so eine Ohrfeige, wo man sich gedacht hat, es war so eine
dumm.
Aufwachen.
Wir waren dumm,
so, wacht auf. Ihr macht gerade was Dummes. So, das war so dieser Moment. Und danach war es wirklich so, dass wir nie wieder eine Zigarette angefasst haben. Selbst auch im Abi oder so, wo alle angefangen haben, wo alle Mitläufer waren, beziehungsweise aus Gruppenzwang, haben viele angefangen. Ich war teilweise wirklich alleine in den 5-Minuten-Pausen im Klassenzimmer. Und ich war wirklich so eine, die wirklich auch so den Kopf geschüttelt hat und denke mir so, Alter.
Das hat mich nie gejuckt, wenn andere geraucht haben.
Nee, aber
ich bin immer mitgegangen, aber ich habe nicht mitgeraucht.
Nee, ich war so eine, die so nicht mal mitgegangen ist. Ich war im Zimmer. Ich denke mir so, ich friere doch nicht freiwillig da draußen. Ja. Wie die dann auch alle rausgerannt. Weißt du, 5-Minuten-Pause. Ich finde, 5 Minuten waren so wenig. Aber die sind da rausgerannt. So, bevor es geklingelt hat, haben die schon ihre Jacken angezogen, waren schon bereit. Dann sind die rausgerannt.
Aber ich wäre safe auch so. Wenn ich Raucherin wäre, wäre ich safe auch so, safe, dass ich jede Minute denk, also jede Minute nutzen würde. Also wir kennen ja auch viele Raucher, die wirklich so auf dem Weg zum Auto rauchen, die eine. Dann, wenn sie angekommen sind, im Ziel rauchen die eine. Vorm Essen rauchen die eine, nach dem Essen rauchen die eine. Also so, ich glaube, wäre ich Raucherin, ich wäre genau
so. Ich
wäre
auch so, aber ich glaube, wir sind nicht so geworden. Und
wegen dem Slap.
Wegen diesem Slap. Wir haben einfach noch unterbewusst diese Ohrfeige so.
So, die spüren wir noch auf
genau.
der Backe.
Genau. Und,
auf der Wange. Weil dann Leute sagen, das ist nicht die Backe.
Ja.
Das ist die Wange.
Aber,
mein Gott.
Ja, generell.
Auf die Backe haben wir auch bekommen.
ich muss aber sagen, also unsere Eltern haben uns nicht so oft geschlagen.
Immer nur so angedroht. Angedroht,
aber ja, genau, das war so ein so die Hand gehoben, aber eigentlich nicht, da ist nichts passiert so.
Nee, das ist so
aber wir waren auch
freche
Kinder.
Wenn du das nicht machst, dann schlage ich dich mäßig.
Ja,
diese Androhung, Androhung gab es schon oft.
Wir waren aber freche Kinder, weil wir waren dann so, unsere Antwort war, mach doch.
Wir waren so, versuch's doch.
Du kriegst mich nicht mal. Und dann war es auch teilweise so, dass unsere Mom uns hinterhergerannt ist, wie so die Stühle so umgeschmissen. Also für uns war es für uns war es sogar ein Spiel so. Wir waren die Schlümpfe und sie war Gargamel in unserer Vorstellung.
Ja, aber es sind echt viele Sachen, wir haben echt viele dumme Sachen gemacht. Noch kurz eine dumme Sache, die wir gemacht haben, haben wir auch oft mit unseren Freunden gemacht. Wir hatten ein riesen Wespennest bei uns am Haus. Das war wirklich ein Riesenwesp. Also in meiner Vorstellung war das riesig. Es war
wie im Film.
Riesending.
Da ist so ein Riesenwespen und dann ist da nochmal so ein Schwarm von Wespen aus
drumherum.
So,
was war? Wir dummen Kinder.
Das war eine Mutprobe auch.
War für uns eine Mutprobe, dieses Wespennest mit einem Stein abzuwerfen.
Und drunter durchzulaufen.
Und dann drunter durchzulaufen, aber nicht nur so schnell drunter laufen, sondern langsam durchlaufen.
Und wer am langsamsten drunter gelaufen ist, der war natürlich krass.
Das ist so,
und nicht
man
gestochen
darf nicht
wurde.
Durchrennen, sondern so laufen. Also wir reden vom normalen Laufen, damit man so wirklich dieses Adrenalin noch, dass dieser Kick da ist.
Ja.
Und alle unsere Freunde wurden natürlich immer wieder gestochen so. Also es war eigentlich keine Mutprobe, weil das war wirklich so, man hat darauf gewartet, bis man den Stich abbekommt. Also
ja,
je öfter, es war wirklich so, je öfter man da durchgelaufen ist, desto mehr wollte man es noch machen und dann hat man halt.
Ja, weil beim ersten Mal hat es meistens geklappt. Also so, man wurde nicht gestochen. Also wäre natürlich
aber
am Ende
so lange
da
gemacht, bis man gestochen wurde.
Genau.
Also es war eigentlich
zu dumm. Aber ich weiß auch, also ich hatte nicht so schlimme Wespenstiche. Die waren eigentlich immer so arm. Was jetzt nicht so schlimm war, da ist ein bisschen der Arm angeschwollen. Bei dir war es Ohr mal?
Ohr war mies.
Das war mies. Was aber witzig ist an dieser ganzen Story, natürlich, also wir haben das so lange gemacht,
bis wir Anschiss gesehen haben
und irgendwann ist unsere Mom rausgekommen und war halt so, hat uns dann angemeckert. Die ist rausgekommen, hat es halt gesehen und war so, wir sollen halt aufhören und in dem Moment, wo sie uns Anschiss gegeben wurde sie selber gestochen. In die Lippe. Und auf einmal hatte sie so eine Botox-Lippe.
Also ihr könnt euch vorstellen, wie sie danach aussah. Die war so sauer.
Die war so sauer, aber wir fanden es so lustig. Also eigentlich schon fies, aber wir haben sie ausgelacht. Aber die fand es dann irgendwann, also ich glaube, die hat auch einfach die Situation hingenommen. Unser Vater fand uns, glaube ich, immer witzig. Also unser Vater ich glaube, der war immer unterbewusst so ein bisschen Fan von uns. Weil seine Lieblingsgeschichte war ja immer so Pippi Langstrumpf und wir waren Pippi Langstrumpf.
Ja, wir waren voll mutig auch. Ich muss sagen, wir waren echt mutig.
In vielen Dingen. Und ich glaube, deswegen sind wir so frei aufgewachsen und konnten machen, was wir wollen. Uns hat niemand immer gesagt, wenn wir ein ganzes Glas Nutella essen wollten, dann haben wir es gemacht.
Es gab halt nur nie Nutella.
Es gab nur nie. Wenn es Nutella gab, dann haben wir es gelöffelt. Das ist so, also unsere Erziehung war mehr so learning by doing. So, guckt mal, esst jetzt mal das ganze Nutella-Glas, aber dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben, dass wir Bauchschmerzen haben danach. So. Und in vielen Dingen war es halt so. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen würdest du sagen, du bist zufrieden mit deiner Erziehung? Also mit deiner eigenen, also nicht bei deinen Kindern, sondern mit deiner?
Also wie ich erzogen wurde.
Genau.
Ja, also im Endeffekt ist ja noch ein ganz normaler Mensch, sei jetzt mal, aus mir geworden. Aber ich würde sagen, trotzdem in vielen Fällen hätte es auch schief gehen können.
Nee, ja, das don't look back, Anna. Das ist, ist ja nicht schief. Das ist alles, was passiert ist, machen dich zu dem Menschen, der du heute bist, der du heute hier im Podcaststudio sitzt.
Ja, don't look back. Aber was soll ich sagen? Achso, ja, ich glaube, dass da sowieso die Erziehung ist voll. Also ja, ist auch wichtig für so die grundlegenden Sachen. Aber was ich viel, viel wichtiger finde oder wo ich sage, das hat mich aus dem Menschen gemacht, der ich heute bin, waren meine Freunde, also die Leute, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Weil ich finde, die Freundesgruppe hat so einen riesen Einfluss.
Mhm.
Weil ich würde schon sagen, also ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der sich sehr, sehr krass an Menschen anpasst. Also ich hatte mal eine Freundin, die Fußball gespielt hat. Ich war immer auf dem Fußballplatz jedes Wochenende.
Mhm.
Ich hatte eine Freundin, die hier Eiskunstlaufen und Breakdance gemacht hat. Ich war immer die Freundin, die zugeguckt hat. Also ich war nie diejenige, die irgendwie so aktiv so richtig selber Interessen hatte.
Ja, eigentlich voll spannend, ja.
Ich habe immer das gemacht, was meine Freunde gemacht haben. Eigentlich war ich schon eine Mitläuferin, aber ich habe mich halt immer angepasst. Und wenn ich dann irgendwann gemerkt habe, so, ach, kein Bock mehr drauf, dann bin ich weg. Also dann habe ich die nächste Freundin gefunden, der ich stalken konnte.
Aber ich finde, aber das eigentlich, das ist auch aufgrund deiner Kindheit, weil das hast du ja theoretisch zwangsweise musstest du es ja machen, weil ich war ja die einzige Person, der du ja vertraut hast.
Mhm.
Und in dem Moment bist du ja die ganze Zeit mit mir mitgelaufen.
Genau, ich
also
habe
viele Dinge,
Dinge, die ich gemacht habe in der Kindheit, habe ich gemacht, weil du sie gemacht hast. Also
genau,
ich habe immer das Gleiche gemacht, was du gemacht hast.
Ja, aber so. Das fand ich auch immer interessant. Und ich glaube, vielleicht auch in vielen Dingen war das, was wir an Scheiße gebaut haben, auch in erster Linie meine Idee.
Kann sein.
Weil ich habe die Zigarette eigentlich.
Du bist der schlechte Einfluss.
Ich bin der schlechte Einfluss. Nee, aber weil gerade auch so in so Freundeskreisen, ich würde sagen, ich bin an sich auch eine, die sich anpasst. Aber ja, ich war jetzt aber keine Mitläuferin. Also meine Freunde, glaube ich, habe ich eher danach gewählt, wer die gleichen Interessen mit mir hat. Mhm. Und auch in so Freundesgruppen, so auch in der Schule, waren, also ich hatte dann meistens immer, also entweder ich hatte eine enge Freundin, also eine, mit der ich dann die ganze Zeit war, mit der ich halt die gleichen Interessen habe, also wo ich weiß, die Person ist genau gleich und versteht mich.
Mhm.
Oder wenn es so Gruppen waren, dann war ich, glaube ich, schon eine der die vielleicht auch so ein bisschen auch mitgelenkt hat, wie die Gruppendynamik ist.
Mhm.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein großes Schwestern-Ding.
Das kann auch sein.
Die halt auch so dann sagen, hey, nö,
zur Anführerin
will ich jetzt nicht machen so.
Ja,
aber
nee.
Ich war nie so eine, die so ausgedrückt hat, ich habe jetzt gar keinen Bock da drauf, so bockig, sondern eher so, hey, ich will das jetzt nicht machen, habe keinen Bock drauf, aber wenn ihr es machen wollt, go for it. Oder in vielen Dingen war ich aber eher dabei.
Ja, ich würde sagen, das zieht sich durch mein Leben. Was die Gruppe, also was die Mehrheit will, habe ich auch Bock drauf. Also das, was die meisten machen wollen, mache ich mit.
Ja.
Deswegen in vielen Sachen, wo wir zum Beispiel Reisen planen oder wenn wir so, ich würde sagen, die meisten unserer Freunde denken gleich wie wir. Also ich glaube, sonst wären wir wahrscheinlich nicht befreundet. Mhm. Aber wenn man eine Gruppe ist, wo grundsätzlich jeder dabei ist, wofür die Mehrheit
genau
abgestimmt hat sozusagen, funktioniert
ja
die normal.
Also
die
ich kann,
ja. Also wir haben unsere Freunde eigentlich danach ausgesucht,
ja,
damit
genau
funktioniert so.
Weil wir alle so gleich sind. Aber sobald sich jemand gegen die Gruppe wendet,
weil was ich zum Beispiel blöd finde, wenn man so in einer Gruppe ist,
genau,
und man schlagt zum Beispiel vor, hey, lass ins Kino gehen. Und dann einer sagt, nee, dann bin ich raus, weil keine Lust, macht aber keinen anderen Vorschlag, dann ist schon scheiße. Das zerstört schon so ein bisschen die.
Aber das finde ich gar nicht schlimm. Also, wenn jemand sagt, hey, keine Lust drauf, dann bin ich raus.
Ich erwarte aber einen Gegenvorschlag.
Nee, weißt du,
wenn du mit jemandem was ausmachst, heute machen wir was. Und dann sagt einer, habt ihr Lust auf Kino? Und dann kommt einfach von einer Person so, nee. Ja, aber was willst du dann
machen?
Ja,
genau. Also, genau. Das ist ja das Ding. Aber wenn jemand sagt, will ich nicht, dann bin ich raus. Dann ist es für mich dann auch so, aber wenn halt 5 Leute gehen wollen, dann erschließe ich mich an der Mehrheit an. Also ich würde jetzt nicht die ganze auf diese eine Person gehen und sagen, ja, aber was willst du denn machen?
Nee, das nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel...
Dann ist mir egal, dass da raus ist, weil ich will auch vielleicht ins Kino.
Ja, aber das meine ich ja, wenn du in einer Gruppe, wenn ihr 5 Mädels seid und ihr wollt... alle an diesem Tag habt ihr ausgemacht, was zu machen und der Vorschlag war Kino und wir 4 für Kino sind und einer sagt dann, okay, dann bin ich raus, finde ich es blöd, weil wir wollten zu 5 was machen.
Ja, aber dann denke ich mir, dann schließt sich doch einmal der Mehrheit an.
Genau, dann denke ich mir für diese Person,
ja,
die sagt, ich bin raus, ich denke mir so, also wir wären halt nicht so, das wollte ich damit sagen. Wir sind eigentlich immer dafür, was die Mehrheit macht.
Ja, beziehungsweise, aber ich habe ja vorhin auch so gesagt, dass ich ja eigentlich auch so eine bin. Ich bin in vielen Sachen, eigentlich bin ich schon für alles zu haben. Aber wenn es jetzt irgendwas ist, was ich jetzt nicht machen will, und es gibt eigentlich wenige Sachen, aber keine Ahnung, sich von der Klippe stürzen so mäßig. Dann, und alle wollen das machen, aber da bin ich schon so, dass ich sage, hey, nicht schlimm, macht ihr das ruhig, aber ich bin raus. Und dann finde ich es aber auch nicht schlimm, wenn man mich nicht überredet, weißt du? Und das auch andersrum, wenn das jetzt diese Gruppe ist und die Person sagt, hey, kein Bock auf Kino, bin raus, dann bin ich manchmal, also wenn die sagt, bin raus, dann akzeptiere ich es, weil ich mir dann denke, ja, dann bist du halt raus. Also, aber wir anderen wollen halt ins Kino. Aber wenn die andere Person sagt, boah, nee, auf Kino habe ich jetzt gar keinen Bock, dann erwarte ich einen Gegenvorschlag.
Genau.
Weißt du, aber ist für mich schon so, okay, die Person hat entschieden für sich.
Ja, ja, klar, aber ich bin grundsätzlich so, dass ich schon sage, wenn wir ausmachen, was zu machen.
Genau, dann sind wir dann auf der Seite von der Mehrheit.
Ich, dass du mir einen Gegenvorschlag machst, wenn du keinen Bock auf diese spezifische Sache hast. Aber nicht einfach sagst, also wenn ihr das macht, dann bin ich raus. Also, weil ich mir denke, das ist ja wie so eine... Einfach so eine Abwehrhaltung, weil ich mir denke, so, wenn du einen Gegenvorschlag machst, dann hätten vielleicht wir, also weil ich bin ja grundsätzlich
das
offen.
Das ist oft unsere Gruppendynamik auch. Weil wenn eine andere Person jetzt sagt, das kommt jetzt selten vor, aber wenn eine Person sagt, ich bin raus, dann ist bei mir so, ich schreibe nichts mehr in der Gruppe. Und du bist dann diejenige, die immer fragt, so, ja, aber was willst du denn machen? So, dann tust du mit der Person kommunizieren. Ja. Ich hab's schon hingenommen, also entweder kommt Schmidt oder nicht, aber ich will Kino. Also, weil die alle wollen Kino. Aber ich glaube, ich wäre schon ein bisschen sauer, wenn die eine Person aber sagt, ich will bowlen gehen, aber die anderen 4 haben gar keinen Bock auf bowlen, aber weil die eine Person das gesagt hat, richten wir uns jetzt alle nach der. Das finde ich auch blöd.
Nee, das nicht, aber es gibt ja Leute, die finden es dann doof, dass wir trotzdem ins Kino gehen und sie raus ist.
Also. Ja, aber dann ist es wieder auch so, dann kannst du nicht sauer auf uns sein, weil du hast gesagt, du bist raus. Weißt du, wir können uns doch nicht nach dir, also du bist doch keine Extrawurst.
Deswegen, ich will einen Gegenvorschlag.
Und sowas macht mich, aber nee, sowas macht mich echt, sowas nervt. Ich würde nicht sagen aggressiv, aber da könnte ich auch ausrasten, weil ich mir dann denke, keine Ahnung, weil ich glaube, in so anderen Fällen, wenn jetzt wir alle Kino wollten, die eine Person wollte bowlen gehen, alle sich dann aber nach dem Bowlen richten, aber alle wollten eigentlich ins Kino, dann kann ich mir manchmal auch nicht verkneifen zu sagen, ja, Kino wäre schon geil gewesen.
Echt, ich bin gar nicht so. Ich bin so, wenn die Mehrheit auch Bock auf Bowlen hat, dann bin ich auch voll drin. Dann gebe ich auch 150.
Ja, aber das ist dann,
noch an einem anderen Tag ins Kino.
Nee, aber die anderen wollten ja nicht freiwillig bowlen gehen, weil es ist nur, weil die eine das gesagt hat.
Ja, aber dann wäre das nie zum Bowlen gekommen, wenn die anderen nicht wirklich darauf Bock hätten. Verstehst du, wie ich meine?
Doch, weil alle anderen wahrscheinlich People-Pleaser sind. Alle richten sich nach der Mehrheit, so wie wir alle. und die eine Person ist halt extra Wurst.
Das aber ist schon so eine,
also ich glaube auch unterbewusst, die hätte ich schon aus meiner Freundschaft ausgeklammert. Irgendwann, so ist die dann nicht mehr da.
Aber in meinem Kopf
die
ist es so.
Die wird dann nicht mehr gefragt.
Aber in meinem Kopf ist es aber so, wenn wir alle zusammen bowlen gehen, am Anfang gibt's schon vielleicht so einen kurzen Moment, wo ich denke, okay, jetzt nicht so Bock drauf. Aber ich meine, mein Mindset ist eigentlich voll oft so, aber ich glaube, es wird trotzdem voll cool. Es wird trotzdem cool, weil im Endeffekt ist es ja egal, was du machst, sondern mit wem, welchen Leuten du es machst.
Genau, aber
wenn
die
Gruppe
die,
passt ja. Und die Gruppe voll harmoniert zum
aber
Beispiel.
Aber es geht um diese Extrawurst. Die sollte das auch denken. Ja, wird trotzdem cool, wenn wir alle ins Kino gehen.
Nee, aber diese Person gibt's ja bei uns nicht in der Gruppe.
Nee,
deswegen.
Weil wir haben die schon ausgeklammert. Weil die, wenn sie sich einmal so verhält, dann ist beim nächsten Mal
das
so.
Das meine ich ja.
Die wird nicht mehr gefragt.
Meistens findet man, weil es findet
es
man
passt
sich, als
sich irgendwann an.
So irgendwann ist man so eine Gruppe, die genau gleich denkt.
Ja, genau.
Und dann passt es auch.
Und man kennt sich ja auch alle mittlerweile und man passt sich dann auch irgendwo natürlich, also man weiß, die Person zum Beispiel hasst es, bowlen zu gehen, generell, dann tut man das natürlich nicht vorschlagen in einer Gruppe, weißt du? Und wenn man unbedingt bowlen geht, dann wird diese Person freiwillig gefragt. Hey, wir gehen bowlen. Ich weiß, du hast es, aber würdest du mitkommen oder wärst du raus? Und wenn die sagt, ich bin raus, dann ist es so. Dann gehen wir bowlen.
Ja, okay. Ja,
weißt du, so auf locker. Ich liebe das so. Das soll es aber in einer Freundschaft sein, so locker, ohne Verpflichtung. So, ja. Du kannst jetzt absagen und oder wenn ich sage, ich habe keinen Bock, heute was zu machen, dass dann mir dann danach nicht vorgehalten wird, so.
Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Tag hätten, wo wir uns immer treffen, zum Beispiel, dann committe ich mich diesem Tag.
Weißt du? Ja, ich tue alle Pläne absagen.
Ja,
so.
Genau. Also ich würde dann in sehr, sehr, also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich dann sage, bin raus.
Ich bin immer
weißt
dabei.
Du, deswegen,
egal wie stressig der Tag war.
Wenn wir uns jeden Freitag treffen, dann wäre ich jeden Freitag da.
Bei mir auch.
So,
also
egal, was kommt.
Außer ich bin krank oder ich bin nicht da.
Es gibt natürlich immer Ausnahmen oder irgendwas mit den Kindern oder so, ne? Aber selbst, das hatte ich auch übrigens als Thema, also selbst wenn was mit den Kindern dazwischen kommen würde, wir würden eine Lösung finden, uns trotzdem zu treffen. Also es gibt bei uns übrigens in unserer Freundschaftsgruppe nie dieses, ich kann nicht, weil ich habe die Kinder. Oder ich kann nicht, weil irgendwas mit den Kindern, sondern es ist eigentlich immer so, dass wenn wir uns treffen wollen, dann treffen wir uns, ob mit oder mit ohne, also mit oder ohne Kinder. So.
Ja.
Wir finden eine Lösung.
Man findet immer Zeit, sich zu treffen. Und ich glaube, das ist halt auch so, das, keine Ahnung, wichtig ist auch in einer Freundschaft, dass man sich halt auch immer Zeit nimmt irgendwie.
Ja, dass die Bereitschaft halt da ist,
genau,
für diese Freundschaft auch Zeit zu investieren. So.
Mhm. Ja, genau.
So, und das war jetzt ein super Abschlusssatz, oder?
Wort zum Sonntag, genau.
Genau.
Also, über das Thema Auswandern haben wir immer noch nicht geredet, ne?
Ja, egal. Ja. Es klappt bei uns nicht. Ich muss echt sagen,
wenn man sich was vornimmt zum Erzählen.
Manchmal, wenn wir uns vornehmen, was in einem Podcast zu besprechen, wir machen es nicht. Es wird nicht dazu kommen. Voll oft, wenn wir auch mit unseren Freunden reden und über ein Thema sprechen, dann sind wir voll oft so, boah, das ist ja voll die interessante Podcast-Folge.
Ja, und dann merken
wir
uns.
Worüber wir dann so diskutieren und dann denken wir so, okay, lass es in der Podcast-Folge besprechen und dann machen wir es nie, weil es einfach, es ist schon rum. Wir haben schon drüber geredet.
Ja. Oder auch generell, also wenn wir jetzt in dieses Podcast-Studio gehen, das sagen wir auch immer wieder, ohne einen Plan. Also doch, diesmal hatten wir eigentlich einen Plan. Wir wollten eigentlich über das Auswandern reden, aber wie ihr gesehen habt, es klappt nicht. Deswegen, es ist immer so, sobald wir die Mikros nehmen.
Gesprächsfluss. Wir sind so krass im Sprechfluss, im Gesprächsflow.
Ja.
Dass diese Themen dann aus unserem Kopf verschwinden. Also, weil es ist halt auch voll random, wenn wir jetzt über ein bestimmtes Thema reden und dann sagen, und übrigens wegen dem Auswandern. So, deswegen, wir bleiben meistens dann in unserem Flow und dann kommt es nicht zu diesem Thema.
Und deswegen klappt es auch mit den Rubriken irgendwie nicht so.
Ja.
Es klappt nicht, weil irgendwann mittendrin musst du dann sagen, Strudel der Woche. Das war jetzt ein Strudel der Woche. Oder Kirsch auf der Sahnetorte, oder? Also das mit
manchmal,
den Rubriken.
Manchmal machen wir es ja schon.
Ja, manchmal schon. Aber das ist dann wirklich dann so, man muss sich dann etwas vornehmen und das, da müssen wir uns noch so eingliedern. Aber ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ey, mein Bauch macht die ganze Zeit richtige Faxen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat in der Folge, aber es hat mitgeredet, mein Bauch.
Wow.
Ja, genau. So mitgeknurrt. Naja, okay. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder.
Bye. Bye.